Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
In dieser Episode hat sich ein inhaltlicher Fehler eingeschlichen. Kroatien ist 2013 der EU beigetreten, nicht 2004, wie ursprünglich behauptet. Außerdem haben wir Rückmeldungen von euch bekommen, was die Aussprache von Orten und Personen angeht. Wir haben das ursprüngliche Audio dieser Episode deshalb an wenigen Stellen geändert. Ihr hört jetzt eine bearbeitete Fassung. Wir bitten um Verständnis, wenn die Aussprache von Orten und Personen weiterhin nicht an allen Stellen optimal ist. Es gibt so Konflikte, die von außen gesehen recht unverständlich sind. Der Nahostkonflikt zum Beispiel und auch die Konflikte auf dem Balkan. Es könnte doch so einfach sein, wenn sich die Menschen einfach mit dem zufrieden geben, was sie haben. Wenn man sich diese Konflikte dann aber genauer anschaut, sich mal anschaut, woher das eigentlich kommt, wie viele Jahrhunderte sich das schon entwickelt hat, dann wird klar, so einfach ist das eben nicht. Alle Seiten haben scheinbar gute Gründe für ihre Ansprüche und ihr Verhalten. Und genau dafür sind wir ja hier bei der Eine Stunde History da. Genauer nachschauen, versuchen nachzuvollziehen, Gründe aufdröseln. Diesmal der Konflikt auf dem Balkan zwischen Serben, Kroaten und Albanern, der auf die Schlacht auf dem Amselfeld zurückgeht.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi. Ich grüße dich.
Dieser Konflikt, der geht ja zurück bis ins Mittelalter. Die Schlacht auf dem Amselfeld war 1389. Wie war denn damals die politische Lage auf dem Balkan?
Also im 14. Jahrhundert, wenn man auf die alten Schulatlanten schauen würde, dann sieht man dort Länder und Namen von Ländern, die man heute auch kennt. Also Serbien gab es, Serben also, Albaner gab es natürlich, Bosnien. Die Kroaten lebten in einem Gebiet, das damals zu Ungarn gehörte, während die anderen in eigenen Fürstentümern lebten. Und diese Fürstentümer, das waren christliche Reiche, also sie glaubten an den Jesus von Nazareth und sie waren umgeben von muslimischen Reichen, nämlich dem Osmanischen Reich, und das hatte sich ausgebreitet nach Bulgarien und weite Teile in Griechenland erobert. Und diese christlichen Reiche, um die es auf dem Balkan geht, das war sowas wie die letzten Bastionen der Ostkirche in Konstantinopel. Die Ostkirche war entstanden, als sich Ost und Westrum voneinander abgespalten haben und eben in Konstantinopel das Zentrum der oströmischen Kirche entstanden war, also die orthodoxe christliche Kirche. Und die Muslime hat natürlich immer im Kopf gehabt, wir müssen unbedingt Konstantinopel erobern, und um eben Konstantinopel zu schwächen, war es sinnvoll, die Balkan-Christentümer sozusagen unter Druck zu setzen, sie möglicherweise auch einzunehmen, sie jedenfalls in kriegerische Konflikte zu verwickeln. Und wenn man sich mal vorstellt, dass die muslimischen Eroberungen waren bis zum Euphrat vorgedrungen, also heute Türkei, Syrien, Iran und Irak. Dort überall waren schon die Muslime und natürlich auch rund ums Ägäische Meer. Also der Balkan war eine der letzten großen Bastionen des Oströmischen Reichs.
Und auf dem Balkan hatten dann die Serben die Vormachtstellung.
So ist es. Und zwar genauer kann man das sagen unter Dusan dem IV. Der hat den Beinamen der Mächtige. Zu der Zeit hatte Serbien die größte Ausdehnung und ist dort gewesen, wo wir heute Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Albanien, das Kosovo bis runter zum griechischen Festland, zur berühmten Chalkidike, also den drei Fingern, die so wie eine kleine Halbinsel jeweils ins Wasser hineinragen. Und dieser Dusan hatte also die größte Ausdehnung Serbiens erreicht. 1345 hat er sich zum Kaiser krönen lassen, und zwar zum Kaiser Serbiens und des Römerreichs. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Er dachte also, er könnte der Nachfolger eben des Byzantinischen Reichs in Ostrom, also des alten oströmischen Kaisertitels von Konstantinopel sozusagen sein. Und deswegen war er der Konkurrent zum tatsächlichen Kaiser in Konstantinopel. Das war zu der Zeit Johannes der VI. Und der wiederum war mit Hilfe der Osmanen, so widersprüchlich das klingt, auf den Thron gekommen, weil die Osmanen vermutlich jedenfalls gedacht haben, erstmal da Ruhe haben und an anderen Stellen weiter buddeln sozusagen, um dann irgendwann alles zusammen in eine Hand zu bekommen. Und wir sehen, es war ein Dauerstreit zwischen den Serben auf dem Balkan und dem Kaiser in Konstantinopel.
Und das war dann der Anlass für die Schlacht auf dem Amselfeld?
Naja, es war so unmittelbar nicht direkt der Anlass, aber dann so ein bisschen mittelbar oder indirekt. Die Osmanen, hatte ich ja eben schon gesagt, wollten diese letzten christlichen Reiche auf dem Balkan erobern und damit sozusagen indirekt Konstantinopel, also dem Kaiser, die letzten christlichen Verbündeten nehmen. Und letztes Ziel war natürlich, Konstantinopel als Mittelpunkt des islamischen Reichs, der islamischen Welt sozusagen zu erobern, was ja bis dahin noch nicht geschehen war. Und wenn dann der gesamte Balkan ins Osmanische Reich integriert worden war, das war das Ziel, dann sollte Konstantinopel angegriffen werden.
War denn Konstantinopel irgendwie an der Schlacht beteiligt?
Nein, es war nicht beteiligt, aber es war der große Verlierer, weil nämlich Serbien musste nach der verlorenen Schlacht auf dem Amselfeld von 1389 die osmanische Oberhoheit über den Balkan anerkennen. Serbien war als Verbündeter dadurch geschwächt. Und Rom als letzter Verbündeter Konstantinopels, kann man sich ja vorstellen, die beiden großen christlichen Metropolen Rom und Konstantinopel, die hatten zwar einen mächtigen Kirchenstaat zu der Zeit, aber der Rest Italiens, der war verstrickt in zahlreiche Kriege, in inneritalienische Konflikte und wechselnde Konstellationen. Da gab es die großen Städteauseinandersetzungen und im Süden herrschte das Königreich Sizilien, also das war auch kein Verbündeter. Insofern hatte Konstantinopel zu der Zeit keinen wirklich starken christlichen Verbündeten mehr. Und als logische Konsequenz geradezu kommt es 60 Jahre später zur Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Und die benennen die Stadt dann um in Istanbul.
Und die Stadt, die gibt es ja bis heute. Genauso wie der Nationalstolz der Serben, der eigentlich auf eine Niederlage zurückgeht, nämlich die Schlacht auf dem Amselfeld. Unser Thema in dieser einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Das Amselfeld, das ist eine Landschaft im Kosovo, in der auch die Hauptstadt des Landes liegt. Ist also eine ziemlich große Landschaft, kein kleines Feld, wie man es von dem Namen her annehmen könnte. Und genau in dieser Gegend hat die Schlacht auf dem Amselfeld stattgefunden. Eine Schlacht, die Folgen bis heute hat. Nadine Kreuzhaller aus dem History Team.
Für die Annalen von Dubrovnik. Also, 1389, 15. Juni, am Veitstag, einem Dienstag, fand die Schlacht zwischen den Serben und dem türkischen Zaren statt. Der Opfer gab es zahlreiche, türkische und serbische, nur wenige kehrten heim. Die Schlacht bekamen nicht die Türken und auch nicht die Serben. Zu viele Tote auf beiden Seiten.
Moment, halt! Wie schreibt er? Mit Verlaub, König Karl VI. Von Frankreich ließ die Siegesglocken im Notre-Dame läuten und eine feierliche Prozession ansetzen. Die Christen siegten. Podjedilismo.
Natürlich bekamen die Türken die Schlacht. Wir haben das serbische Heer geschlagen, den Untergang des serbischen Reiches besiegelt. Die Muslime haben über die Christen gesiegt.
Wer hat wen geschlagen? An jenem 15. Juni 1389 auf dem Amselfeld. Das christliche Abendland feiert den Tod des Sultans Murad I. Aber auch der Anführer der serbischen Truppen, Fürst Lazar Hrebeljanovic, ist tot. Genauso wie 20.000 Mann auf jeder Seite. Für die damalige Zeit eine ungeheure Zahl. Die Schlacht. Über sie gibt es nur wenige gesicherte Daten. Zwei Armeen stehen sich gegenüber, im Kosovo, einer Talebene, eingekesselt von hohen Bergen, fruchtbares Land, bekannt als Kornkammer des Balkans. Viele Handelswege kreuzen sich hier. Auf der einen Seite der Schlacht die Osmanen, unter Sultan Murad I. und seinen beiden Söhnen. Auf der anderen die serbischen Truppen unter Fürst Lazar, unterstützt von Einheiten des bosnischen Königs. Das Osmanische Reich strebt nach der Großmacht. Im Laufe des 14. Jahrhunderts hatte es seine Herrschaft immer weiter Richtung Westen ausgebaut. Das Großreich Serbien war in mehrere kleine Fürstentümer zerfallen. Und nun wollen die Türken auch noch das Kosovo.
15.000 Mann kämpften für die Serben. Nein, es waren mindestens 25.000 Krieger.
Wie viele Türken kämpften, fragst du? Nun, an die 30.000 Tapfere oder doch eher 40.000?
Jedenfalls, das ist sicher, Sultan Murad I. stirbt. Der serbische Adlige Miloš Obilić soll ihn erdolcht haben. Murads Sohn Prinz Bajezid übernimmt und schlägt das christliche Heer in die Flucht. Der serbische Anführer Lazar gerät in Gefangenschaft und wird geköpft. In der epischen Dichtung allerdings, da fällt er ehrenhaft als Held in der Schlacht.
Um die Unsicherheit irdischer Herrschaft abzulegen, um dein Blut zu vergießen und dich den Kriegern des himmlischen Königs anzuschließen, erreichtest du zwei Ziele. Du tötestest das Ungeheuer und erlangtest das Märtyrergewand von Gott.
Bald nach der Schlacht wird Fürst Lazar heilig gesprochen. Das Amselfeld
Kosovo-Polje, ein Feld wie kein zweites, Himmel darüber, Himmel darunter.
Es wird zum Mythos, zum Symbol der serbischen Nationalität. Im Laufe der Jahrhunderte verklärt, überhöht und immer wieder ausgeschmückt in Gedichtzyklen und Legenden, Heldenliedern und Märtyrergesängen als Herz und Wiege des Serbentums. 600 Jahre später, 1989, steht Slobodan Milošević auf dem Amselfeld. Der serbische Machthaber beschwört den alten Mythos herauf und verspricht, das Kosovo werde jetzt endgültig heimgeholt. Über 1 Million Serben jubeln ihm zu.
Bis heute sehen viele Serben das Amselfeld und damit den Kosovo als Ursprung ihrer Kultur, was bis heute zu Spannungen führt. Nadine Kreuzhaller hat uns die Schlacht vorgestellt, die Folgen bis heute hat.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Eben haben wir schon ein bisschen was gehört über diese Schlacht auf dem Amselfeld und warum wir uns heute noch mit den Folgen beschäftigen. Das wollen wir aber noch ein bisschen vertiefen mit Dr. Konrad Kleving, dem Herausgeber des Lexikon für Geschichte Südosteuropas und Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung. Hallo, Herr Kleving.
Guten Abend, Frau Rosenblätter.
Was war denn der Auslöser der Schlacht auf dem Amselfeld?
Na, der unmittelbare Auslöser war eine ziemlich komplizierte Konfliktsituation, in der die Osmanen von einem serbisch-albanischen Herrscher zur Hilfe gerufen wurden, um gegen den bosnischen König zu Felde zu ziehen. Und die Feldzugslinie ging über Serbien. Und da stieß dann das osmanische Heer mit dem Heer der Serben und Bosnier zusammen auf dem Amselfeld und lieferte sich eine doch große Schlacht.
Serbien war ja zu dieser Zeit mit dem Byzantinischen Reich verbündet. Welche Folgen hatte die Niederlage auf dem Amselfeld dafür?
Nun, man kann oft lesen, dass das für das Byzantinische Reich besonders wichtig gewesen sei. Das ist mit einem gewissen Fragezeichen zu versehen, denn Serbien war zwar als orthodoxes Fürstentum in der Tat verbündet mit den Byzantinern, aber in der konkreten Lage dieser Jahre dann schon relativ weit weg von Byzanz. Dazwischen lagen eigentlich osmanisch beherrschte oder unter osmanischer Oberherrschaft stehende Gebiete, sodass es nicht ganz so wichtig war, wie man glauben würde, zumal die Serben ja auch gar nicht so dramatisch verloren haben. Es war ein Patt mehr oder minder einstweilen. Langfristig allerdings hat Byzanz tatsächlich dadurch seinen einzigen verbliebenen orthodoxen Bündnispartner auf dem Balkan dann verloren und sich in seiner Suche nach Hilfe gegen die Osmanen vermehrt nach Westen, also an die westliche Christenheit und an den Papst gewendet.
Um diese Schlacht ranken sich ja viele Legenden. Was beinhalten die?
Das ist zu unterscheiden, die Legenden oder die epischen Umgestaltungen, die sehr bald nach der Schlacht auch aufgekommen sind. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Gesellschaft des mittelalterlichen Balkan ganz überwiegend, wie in gewisser Weise auch Westeuropa, aber noch mehr als dieses, von mündlichen Erzählungen geprägt war. Und in diesen Legenden wurde also die Schlacht aufgegriffen als Thema und der Fürst Lazar Hrebeljanović der Serben spielte eine Rolle, daneben der vermeintliche Verräter Vuk Branković und dann auch derjenige, der den Sultan getötet hat. Denn sowohl Lazar als auch der Sultan kamen ja bei der Schlacht um. Und die Legende, die am wirkmächtigsten wurde, ist eigentlich erst im 19. Jahrhundert dann daraufhin entstanden und umgeformt worden national. Sie besagte, dass der Herrgott durch einen Heiligen mit Lazar in Kontakt getreten ist und Lazar vor die Wahl gestellt wurde, ob er ein himmlisches Königreich erwerben wolle oder ein irdisches in der Schlacht. Und ein himmlisches also durch den Heldentod, und er habe sich für den Heldentod entschieden. Und das ist für das serbische Selbstverständnis, dieses Aufopferungsmotiv, dann im Weiteren sehr wichtig geworden.
Sie haben eben Vuk Branković genannt. Der wurde ja dann nach der Schlacht zeitweise der mächtigste Mann Serbiens. Und auch um den ranken sich viele Mythen und Legenden. Wie viel ist da wahr und wie viel sind da im Laufe der Jahre zugedichtet worden?
Also zunächst mal muss man sagen, es hat ihn gegeben. Das ist nicht selbstverständlich bei so einer schlechten Quellenlage, wie wir sie zu dieser Schlacht haben. Er war Schwiegersohn von Lazar und hat danach, auch nach der Schlacht, sein Fürstentum oder seinen Herrschaftsbereich im heutigen Kosovo zentriert behalten. Das ist klar. Und er hat an der Schlacht teilgenommen, prominent an der Seite Lazars. Die Legende, die dann später aufgekommen ist, ist, dass er einen Verrat begangen habe und dadurch die serbische Niederlage überhaupt erst verursacht habe.
Das war aber nicht so?
Das ist ungesichert. Also viel wahrscheinlicher ist eigentlich, dass er sich, nachdem sowohl Lazar als auch der Sultan tot waren, vor den dominanten osmanischen Truppen auf dem Feld, in dem Moment doch noch dominanten osmanischen Truppen, zurückgezogen hat und ihm eher daran gelegen war, seine eigene Herrschaft zu bewahren. Aber ein Verrat ist eigentlich eher unwahrscheinlich.
Sagt Konrad Kleving. Wir haben über die Mythen und Legenden rund um die Schlacht auf dem Amselfeld gesprochen. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne, danke auch.
Die eine Stunde History ist hier. Ihr hört Deutschlandfunk Nova und wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit der Schlacht auf dem Amselfeld und mit ihren Auswirkungen. Matthias, damals gab es ja diese verschiedenen Völker. Wie kam es denn dann, dass es im 20. Jahrhundert plötzlich das Königreich Jugoslawien gab?
Da war der Erste Weltkrieg entscheidend. Nach diesem Ersten Weltkrieg wurden ganz viele Großreiche aufgelöst. Dazu gehörte das Osmanische Reich, dazu gehörte das große Österreich-Ungarn. Und die Doppelstaaten oder Vielvölkerstaaten wurden sozusagen zerlegt, wenn man das so sagen darf, in Einzelkönigreich oder Einzelstaaten. Und ein Teil davon war eben das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Das entstand aus dem ehemaligen Königreich Serbien und Montenegro, aus Teilen von Österreich und Ungarn, das ja wie gesagt 1919 aufgelöst wurde, der Krain, dem heutigen Slowenien sowie Bosnien und Herzegowinas. Also dieser Mischmasch sozusagen, den wir auch heute auf dem Balkan haben, der wurde mit diesem ersten Königreich, das da hieß, der Serben, Kroaten und Slowenen sozusagen ausgerufen. Dann kam es Mitte der 20er Jahre, also nach ein paar Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, zu einer schweren Staats- und Verfassungskrise, weil diese Teilstaaten Autonomie wollten. Und die serbischen Nationalisten wollten ein zentralistisches Großserbien. Und das ist der Konflikt, der im Grunde genommen die nächsten Jahre immer weitergeht. Du hast Teilstaaten, die möchten Autonomie, und du hast Serbien, die eben einen großen zentralen serbischen Staat möchten. Und dieser Konflikt führte dann 1929 zur Errichtung einer sogenannten Königsdiktatur unter Alexander I. Und der wiederum gründet das Königreich Jugoslawien, dem er also alle diese Staaten in diesem einen Königreich Jugoslawien zusammenfasst.
Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Welche Rolle hat Jugoslawien da gespielt?
Also die Rolle ist sehr kompliziert und die Situation der Jugoslawen im Zweiten Weltkrieg ist wirklich extrem schwierig und würde eine neue Sendung füllen. 1941 wurde das Land von Deutschland und Italien besetzt. Das Königreich Jugoslawien wird mit einem Federstrich schlicht und ergreifend aufgeteilt. Der serbische Teil des Königreichs, des alten Königreichs Jugoslawien, das wird ein deutscher Vasallenstaat. Slowenien wird zwischen Deutschland, Italien und Ungarn aufgeteilt. Kroatien, Bosnien und Herzegowina werden Großkroatien genannt. Das ist ein faschistischer Vasallenstaat. Montenegro wird ebenfalls ein solcher faschistischer, also abhängiger Vasallenstaat von Italien. Und man kann im Prinzip sagen, dass der Balkan unter den Kriegsgegnern in diesem Falle aufgeteilt, besetzt und abhängig gemacht worden ist. Und daraus speist sich dieser große Mythos des Partisanenkampfes, durch den Tito, der wurde während dieses Kampfes zum Marschall ernannt, also Marschall Tito, eine besonders herausragende Rolle gespielt hat. Er wird die Gründungslegende der sozialistischen föderativen Republik Jugoslawien nach 1945 bzw. 46. Und diese Republik Jugoslawien umfasst all die kleinen Völker des Balkans in einer sozialistischen Republik zusammen.
Und die gab es ja dann bis Anfang der 90er Jahre, als dann der Ostblock zerbrochen ist.
Ja, und man kann diesen Zusammenbruch Jugoslawiens im Grunde genommen genau datieren. Das war nämlich der 4. Mai 1980. An dem Tag starb Tito, der bis dahin dieses sehr komplizierte Gemisch in Jugoslawien zusammengehalten hat. Bis 1992 folgen ihm 12 Präsidenten, die eben versucht haben, Tito es gleich zu tun und diesen Staat zusammenzuhalten, was nicht funktioniert hat. Von 1992 bis 2003 gab es die Bundesrepublik Jugoslawien und danach dann Serbien und Montenegro bis 2006.
Und in dieser Zeit der Bundesrepublik Jugoslawien gab es ja dann auch die Jugoslawienkriege, die zur Auftrennung der Bundesrepublik geführt haben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Während des Bosnienkrieges wurden im Juli 1995 in der Gegend um Srebrenica mehr als 8000 Bosniaken getötet. Von serbischen Soldaten, der Polizei und serbischen Paramilitärs. Das Massaker von Srebrenica, das gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Caroline Fetscher hat den Prozess, den es dazu vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gab, in einem Buch verarbeitet. Hallo, Frau Fetscher.
Ja, hallo.
Diese Auseinandersetzungen, die fanden ja zwischen bosnischen Serben und Bosniaken statt, die eigentlich in direkter Nähe zueinander gelebt haben. Woher kam diese Wut zwischen den beiden Volksgruppen?
Ja, die große Wut der bosnischen Serben, da müsste man jetzt ein bisschen ausholen. Jugoslawien war eine Föderation und Serbien hatte nach dem Tod Titos angefangen, eine Suprematierolle, eine hegemoniale Rolle anzunehmen. Das heißt, die Serben haben für sich beansprucht, wir sind hier eigentlich die Herren. Es gab eine Wirtschaftskrise nach Titos Tod. Das blockfreie Jugoslawien hatte zuvor von beiden Blöcken, von West und Ost, Wirtschaftshilfen erhalten und war eben in eine Phase der Unsicherheit geraten, auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und Slobodan Milosevic, der serbische Präsident, hat für sich und für seine serbischen Nationalisten beansprucht, dass sie die Führungsrolle in der jugoslawischen Föderation haben. Das heißt, dass das vorige, das Leitmotiv der Tito-Ära, das hieß Bratstvo i Jedinstvo, Brüderlichkeit und Einigkeit, das sollte aufgelöst werden zugunsten der Idee eines Groß-Serbien. Und nun lebten die Serben ja nicht nur in dem Teil der Föderation, der Serbien hieß, sondern sie lebten überall in den anderen Landesteilen auch. Und wenn sie dort, wie in Bosnien, beansprucht haben, ein Gebiet nur für sich zu haben, dann wollten sie die nicht-serbische Bevölkerung dort eliminieren. Das nannte sich ethnicko čišćenje, ethnische Säuberung. Und dieser Plan wurde vor allem virulent, nachdem die Kroatien und Slowenien Anfang 1992 ihre Unabhängigkeit von der jugoslawischen Föderation erklärt hatten. Das haben sie getan, weil sie mit diesem Suprematieanspruch der Serben nicht leben wollten. Und daraufhin wackelte das auch in dem Bundesstaat Bosnien-Herzegowina. Und die Gefahr, dass auch Bosnien und die bosnische Bevölkerung überwiegend muslimisch sich loslöst aus der Föderation, war groß. Und es wurde eben ein Krieg angezettelt, zunächst ja auch gegen Slowenien, der war sehr kurz, dann gegen Kroatien, der Krieg lief weiter und gegen Bosnien und Herzegowina von der serbischen Seite.
Das heißt, Sie haben eben schon Slobodan Milosevic genannt, den Präsidenten der Republik Serbien, der hat so eine Vorreiterrolle gespielt in diesem Wunsch nach einem eigenen Staat?
Ja, er hat eigentlich dieses Machtvakuum nach dem Tod von Tito benutzt, um sich nationalistisch an die Spitze der Serben zu stellen. Wie sehr er da tatsächlich tief überzeugter Rassist war, was tatsächlich eine große Rolle gespielt hat, also die Idee, die serbische Rasse sei überlegen. Wie sehr Milosevic das war, kann wahrscheinlich niemand sagen. Aber was er auf jeden Fall war, ein Stratege, ein machiavellistischer Machtpolitiker, der es geschafft hat, die Medien in seine Kontrolle zu bringen, seine ganze Familie überall an Schlüsselpositionen zu setzen, sich mit der korrupten Halbwelt, mit den Oligarchen und auch mit den Paramilitärs etc. ins Benehmen zu setzen und eine Maschine anzuzetteln. Und das Ganze lief bei ihm paradoxerweise unter dem Rubrum Große Serbien, Velika Srbija. Und dieses Velika Srbija hat er überhaupt nicht bekommen. Es wurde immer, immer kleiner, das Stückchen, was noch Rest-Jugoslawien zusammengehalten hat. Am Ende war das nur noch Serbien und Montenegro mit den beiden Provinzen von Serbien, eben im Norden, die Vojvodina und im Süden Kosovo. Das war dann der allerletzte Krieg, Jahre später, 99, gegen das Kosovo. Und jetzt ist nur noch wirklich dieses Rumpf-Serbien übrig geblieben von der Fantasie des Groß-Serbien.
Und Milosevic hat sich mit seinen Ansprüchen auch auf die Schlacht auf dem Amselfeld bezogen.
Ja, also das ist eigentlich die signifikanteste Geschichte, mit der sozusagen der Startschuss dieses ganzen nationalistischen Theaters, das ja auch wirklich eines war, das war im Juni 1989 im Kosovo, also in der eben genannten südserbischen Provinz, wo Milosevic sich inszeniert hat als der neue Führer der Serben. Und dazu muss man wissen, dass das Kosovo mehrheitlich bewohnt ist von Albanern, also Kosovo-Albaner, das waren jugoslawische Staatsbürger, war aber so ein bisschen das Armenhaus von Jugoslawien. Und die Albaner waren auch etwas eine verachtete Minderheit. Die konnte man auf dem Markt als Tagelöhner mieten. Und die wurden dazu Sündenböcken erklärt in dieser wirtschaftlich sehr volatilen Zeit. Und Milosevic kam also nach Kosovo, um dort der serbischen Minderheit zu versichern, dass sie ganz großartig sind und dass er auf ihrer Seite ist. Und dabei bezog er sich direkt auf diese Schlacht am Amselfeld, eine historische Schlacht im Mittelalter 1389, als ein serbisches Heer gegen die osmanischen Militärs ins Feld gegangen war. Und dieser Fürst Lazar ist damals gefallen und galt als ein großer Märtyrer im Kampf gegen quasi die Muslime.
Über das Massaker von Srebrenica und den Zusammenhang zur Schlacht auf dem Amselfeld habe ich gesprochen mit Caroline Fetscher. Sie hat den Prozess oder einen der Prozesse vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag in einem Buch verarbeitet. Danke Ihnen für die Information.
Gerne.
Wir sind im Hier und Jetzt angekommen in dieser einen Stunde History und deshalb sprechen wir jetzt auch über heute mit Andrea Beer. Sie ist Korrespondentin für Südosteuropa und zuständig für den Balkan. Hallo Andrea.
Hallo.
Spielt die Schlacht auf dem Amselfeld heute noch eine Rolle?
Ja, das tut sie. Vor allem für die Serben, nicht für die Albaner bzw. die Albaner im Kosovo, aber für die meisten Serben war diese Schlacht eine Schlacht auf mythischem Boden, wo die alten orthodoxen serbischen Klöster stehen, wo die heldenhaften Serben gegen die Osmanen zwar verloren haben, aber unter großer, großer Opferbereitschaft. Es wird betrachtet als Wiege des Serbentums. Man nennt es auch das Jerusalem Serbiens, wo das Christentum verteidigt wurde in einem gerechten Krieg. Das könnte man jetzt noch eine Weile fortsetzen. Die meisten Kosovo-Albaner sehen in dieser Schlacht 1389 einen reinen Vorwand für serbischen Nationalismus. Und da spielt der Auftritt von Slobodan Milosevic, dem früheren jugoslawischen Präsidenten, eine enorme Rolle. Denn er hat dort auf dem Amselfeld im Juni 89 vor 1 Million begeisterter Menschen eine Brandrede gehalten, die als Auftakt und Propagandaschlacht zum Krieg gilt.
Wird über ihn denn auch noch gesprochen oder ist er mittlerweile so eine Persona non grata?
Ganz im Gegenteil, er spielt eine große Rolle, eigentlich ja für das gesamte ehemalige Jugoslawien, denn er hat ja einen enormen Anteil an der blutigen Zerstörung des Landes gehabt, an den Kriegen in Jugoslawien, nicht nur im Kosovo und nicht nur dann eben auf dem Amselfeld. Die Geschichte ist nicht aufgearbeitet. Milosevic ist ohne Urteil im Gefängnis in Den Haag gestorben und da ist eben einfach auch so eine Art loses Ende geblieben und das lässt wieder Raum für Verklärung, für Verschwörungstheorien. Slobodan Milosevic wird absolut verklärt. Das ist auch bequem für die Menschen, die eine Mitverantwortung tragen an den ganzen Ereignissen. Und seine Erben sind weiter aktiv. Aleksandar Vučić, heute serbischer Präsident, damals Informationsminister während des Kosovo-Kriegs. Wie wird Slobodan Milosevic heute kritisiert überhaupt? In Serbien ist es so, er ist eigentlich umstritten wegen der Hyperinflation, weil es damals niedrige Löhne gab. Es gab ja die Sanktionen. Deals mit den Devisen und Benzinschmuggel, Ermordung seiner Kritiker und nicht, und das ist eben wichtig auch für die Menschen, die keine Serben sind, nicht wegen dieser Tausenden von Opfern in Bosnien oder im Kosovo.
Wie ist denn das Verhältnis zwischen Serbien und dem Kosovo heute?
Schlecht. Verfahren. Im Moment sieht es so aus, dass die kosovarische Regierung 100%ige Strafzölle verhängt hat gegen Waren aus Serbien und aus Bosnien-Herzegowina, denn der dortige serbische Landesteil agiert ja auch pro-serbisch aus Sicht der Kosovaren. Es gibt einen sogenannten Normalisierungsdialog zwischen Belgrad und Pristina, der ist deswegen mal wieder unterbrochen. Eigentlich soll es ein Abkommen geben zwischen den beiden Ländern und dass am Ende eben tatsächlich die Anerkennung des Kosovo durch Serbien in irgendeiner Form steht. Denn Serbien weiß, Belgrad weiß, der Kosovo ist weg. Aber ein Problem ist auch in dem Verhältnis, das merken wir auch immer wieder, auf beiden Seiten, sowohl im Kosovo als auch in Serbien, gibt es eben keine wirklich pluralistische, offene, demokratische Gesellschaft. Es werden keine Alternativen besprochen. Es wird nicht auch mal öffentlich gestritten, alles abgeklopft. Und so fehlt eben auf beiden Seiten eigentlich eine Vergangenheitsbewältigung, die eine Demokratie und einen offenen Dialog möglich macht. Denn jenseits all dieser Sachen haben die Menschen, die Bevölkerung, sehr, sehr viele gemeinsame Interessen. Sie stehen unter Druck, organisierte Kriminalität, Vetternwirtschaft, Korruption, Arbeitslosigkeit und. Das ließe sich fortsetzen. Insofern ist das ganze Gerede von 1389 manchmal eigentlich wirklich sehr traurig, denn die Menschen wollen auch einfach nur gut leben.
Wenn diese Schlacht in Serbien noch so aktuell ist, wird dann an die 630-Jahres-Feier, sage ich mal, erinnert?
Also im Kosovo nicht, denn aus erwähnten Gründen haben die Kosovaren da natürlich absolut keine Lust drauf. In Serbien ja, natürlich. Der 28. Juni ist der Vidovdan, der Veitstag, ein arbeitspflichtiger Feiertag. Es gibt eine zentrale staatliche Feier, die in Kruševac stattfindet, in einer südserbischen Stadt. Das ist eine mittelalterliche Residenz des Fürsten Lazar, der als Märtyrer gilt, weil er eben in der Schlacht gefallen ist. Es gibt Gottesdienste in diversen Gedenkstätten und es ist eigentlich ganz interessant mit dem Lazar und das zeigt auch nochmal, wie aktuell die ganze Sache ist. Wenn man zum Beispiel nach Mitrovica fährt, das kennen wahrscheinlich die meisten, da gibt es diese berühmte Brücke über den Ibar, die die Trennung eigentlich symbolisiert zwischen Kosovaren und Serben im Kosovo. Im Norden leben vorwiegend Serben, im Süden vorwiegend Albaner und da gibt es eine große Statue von eben diesem Fürsten Lazar, der 1389 gefallen ist in dieser Schlacht gegen die Osmanen und der blickt also ganz streng in Richtung Süden über den Ibar, eine nagelneue Statue. Und wenn man sich ansonsten Nordmitrovica anschaut, das ist so runtergekommen und wirtschaftlich so am Ende, da sieht man also schon, die Gewichtung ist wirklich, also naja, fragwürdig.
Sagt Andrea Beer, sie ist Korrespondentin der ARD für Südosteuropa und hat uns erzählt, welche Rolle die Schlacht auf dem Amselfeld heute noch auf dem Balkan spielt. Danke dir.
Gern geschehen.
Wenn man sich heute den Balkan auf einer Karte anschaut, dann sieht man viele einzelne Staaten. Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Kroatien zum Beispiel. Und im Grunde hört man nur noch wenig aus diesen Staaten, mal von Beitrittswünschen oder geglückten Beitritten zur EU abgesehen. Matthias, kann man denn dann sagen, dass der Balkan heute befriedet ist?
Also wenn wir uns die Geschichte des Balkans angucken und sagen wir mal die letzten 200 Jahre betrachten, dann muss man eindeutig sagen, ja. Also im Vergleich zu früher ist es dort heute sehr viel friedlicher, aber es gibt natürlich sehr viele Einzelstaaten auf dem Balkan, die maximale Probleme haben. Also Bosnien-Herzegowina, 2014 Massenproteste wegen einer sehr schwierigen und komplizierten sozialen Lage mit viel Armut und Elend. Nordmazedonien, ein Streitapfel seit vielen Jahren, hat eine schwache Infrastruktur und eine ganz schwache Ökonomie. 2001 kam es in Nordmazedonien zum Aufstand der albanischen Minderheit. Es gibt einen Namensstreit, der jetzt erst vor kurzem beigelegt wurde mit dem Nachbarn Griechenland, das den Begriff Republik Mazedonien für das Land nicht akzeptieren wollte, weil es eben auch eine nordgriechische Provinz Mazedonien gibt. Und Serbien schließlich ist seit 2008 im Streit eigentlich mit der gesamten internationalen Gemeinschaft, weil sich zu dem Zeitpunkt das Kosovo unabhängig erklärt hat, aber Serbien das nicht akzeptiert und es tatsächlich auch völkerrechtlich umstritten ist, ob Kosovo das eigentlich tun kann und wie im Grunde genommen sich die Weltgemeinschaft zu diesem Vorfall verhält. Klar ist, es gibt Streit darum, es wird jetzt nicht echt ausgetragen, es wird keine Invasion der Serben im Kosovo geben, aber es gibt einen Konflikt und der, bin ich sicher, kann zu jedem gegebenen Zeitpunkt sehr schnell wieder auflodern.
Und dann ist ja eben auch noch die Sache mit der EU. Manche Balkanstaaten sind EU-Mitglied, andere haben den Status des Beitrittskandidaten. Hilft diese Perspektive den Ländern?
Also aus der Sicht der Europäischen Union betrachtet, ist das das größte Friedensprojekt, das man sich überhaupt vorstellen kann. Insofern hilft es den Ländern und das ist auch immer das Prinzip der EU gewesen. Eine Mitgliedschaft befriedet eine komplizierte geostrategische, geopolitische oder wirtschaftliche Lage. Insofern kann man diese Frage eigentlich nur mit Ja beantworten. Ja, ganz bestimmt würde diese Perspektive helfen. Kroatien ist Mitglied, genauso wie Slowenien. Die sind auch noch im Euro. Also es gibt schon Teile des Balkans, die eben, ich sag mal, diesen Schritt schon gemacht haben. Montenegro und Serbien sind Beitrittskandidaten mit laufenden Verhandlungen. Nordmazedonien und Albanien sind Beitrittskandidaten ohne laufende Verhandlungen. Also da gibt es nur so eine lose Verabredung, wir können mal gucken. Aber jetzt muss man tatsächlich einschränkend sagen, in Anbetracht der Tatsache, wie wir uns zurzeit in der EU verhalten, was wir für Probleme haben und welche Probleme von außen auf die Europäische Union zukommen, wäre es vielleicht nicht besonders klug, nun auch noch diese dann doch problembeladenen Kandidaten sich ins Boot zu holen, sage ich mal etwas flapsig. Insofern gehe ich mal davon aus, dass die Verhandlungen jedenfalls nicht besonders schnell zu einem Ende geführt werden. Aber langfristig, ich sage mal die nächsten 20, 25 Jahre, sind diese Länder selbstverständlich Teil der Europäischen Union. Sie sind Teil der europäischen Landkarte und sie gehören selbstverständlich dazu. Aber im Moment ist die Struktur und die innere Beschreibung, der innere Zustand der Europäischen Union nicht geeignet, weitere Kandidaten aufzunehmen.
Das ist ja eine große Kritik von Europagegnern auch, dass die EU zu schnell neue Mitglieder aus den ehemaligen Ostblockstaaten aufgenommen hat. Ist natürlich jetzt nicht so schön für die Länder, die jetzt warten müssen und ihre Nachbarn kamen noch schnell rein. In der nächsten Sendung sprechen wir über die Stonewall-Unruhen in New York. Das war eine Serie von gewalttätigen Konflikten zwischen Homo- sowie Transsexuellen und Polizeibeamten. Los ging es dabei mit einer Razzia am 28. Juni 1969 in einer Bar namens Stonewall Inn in der Christopher Street in New York und gilt für die Lesben- und Schwulenbewegung als Wendepunkt im Kampf für Gleichberechtigung und Anerkennung. Das in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.